ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Einen guten Abend.
Heute am Abend erreicht uns die Nachricht, es könnte nun tatsächlich zeitnah ein Treffen geben von US-Präsident Donald Trump gemeinsam mit Putin und Zelensky. Aus Washington wurde das schon mehrfach angekündigt, doch dieses Mal scheint es konkreter zu sein. Was das für den Krieg in der Ukraine bedeutet, dazu sprechen wir gleich hier in unserer Sendung mit unserer Korrespondentin in Washington. Wir beginnen aber mit einem Tagesthema in Deutschland. Eigentlich ist es eine ganz einfache Rechnung, damit die Älteren in der Gesellschaft eine sichere Rente haben. Bei einer immer längeren Lebenserwartung braucht es immer mehr junge Menschen, die in Arbeit sind. Doch nach der Boomer-Generation, die nun nach und nach die Rente genießt, gab es stetig weniger Nachwuchs. Die Rente finanziert sich schon lange nicht mehr nur aus Beiträgen. Sie braucht Milliarden Steuerzuschüsse. Und nun noch mehr. Nachdem die Bundesregierung heute im Kabinett einen Entwurf beschlossen hat, der das Rentenniveau vorerst sichert, nicht aber langfristig das Rentensystem. Dazu hier gleich die Bundessozialministerin Bärbel Baas im Gespräch. Zuerst blicken Hanna Freitag und Jan-Peter Bartels auf die Rentenfrage.
Wenn Fabian Gasson seine Geschichte erzählt, muss er ausholen. Er weiß, was es heißt, arm zu sein, hat mal Flaschen gesammelt, erzählt er, um sich durchzukämpfen. Lang ist das her. Inzwischen hat er seinen ersten festen Job. Altersvorsorge, für ihn deshalb ein großes Thema. Gerade hier sagt er, wünsche er sich von der Politik mehr Mut.
Ich glaube, wir stehen vor großen Herausforderungen, was die Rente angeht. Und wir als junge Generation brauchen einfach mehr Vertrauen in eine gute Absicherung, damit wir eben nicht mit dieser Angst alt werden oder älter werden, dann später in Armut zu landen. Und dieses Vertrauen ist bei mir nicht so richtig da.
Vertrauen, das richtet sich an ihn und an Sie, Sozialministerin Baas. Sie haben heute im Kabinett eine Rentenreform beschlossen. Ein Gesetzentwurf, der eher an die Älteren denkt, finden viele aus der Generation des 29-jährigen Fabian Gasson. Das Gesetz will eine Haltelinie beim Rentenniveau. Nicht unter 48%. Auch wenn es rechnerisch sinken müsste, weil es immer mehr Rentner gibt, auf weniger Arbeitnehmer. Nach dem Gesetz soll der Steuerzahler den Fehlbetrag ausgleichen. Der wächst rasant, bis 2031 auf 11,2 Milliarden. Viele Wirtschaftswissenschaftler sehen das geplante Gesetz deshalb kritisch.
Man muss schon sagen, dass die Bundesregierung hier den Ernst der Lage überhaupt nicht begreift und dem Wähler auch nicht bereit ist, reinen Wein einzuschenken. Die Finanzierbarkeit der Systeme ist einfach nicht mehr gegeben und man müsste jetzt Reformen angehen.
Reformen, auch vor 20 Jahren ein Streitthema. Damals demonstrieren Rentner. Es geht um einen Nachhaltigkeitsfaktor, den die SPD-Sozialministerin in die Rente einbauen will. Das Rentenniveau soll sinken, wenn es immer mehr Rentner auf weniger Arbeitnehmer gibt. Die Idee erzeugt eine Wutwelle. Und doch kämpft die SPD die Reform durch. Für die Generationengerechtigkeit.
Wir müssen den Sozialstaat durch Umbau sichern. Und wir müssen heute verändern, damit wir für morgen bewahren können. Wir wollen, dass die künftigen Generationen und auch die jetzigen junge Generation Spielräume haben.
Spielräume. Damals hat die Politik sie durchgekämpft für die Jungen. Heute fürchten die Jungen, dass die Politik sie ihnen nimmt.
Es gibt zwar immer wieder Bekenntnisse, auch etwas für die junge Generation zu tun, aber das sehe ich noch nicht wirklich gekommen. Wir müssen uns endlich ehrlich machen. Die Rente, so wie sie jetzt ist, ist nicht zukunftsfest.
Zukunft, Ehrlichkeit, das wollen die Jungen. Wie auch Fabian Gasson in Berlin. Er sagt, er gönne den Alten das Geld, aber gleichzeitig fragt er, was tut ihr für uns? Und ist das gerecht?
Ja, sicherlich eine der größten Aufgaben für die Politik, einen Weg für eine faire Rente für alle Generationen zu finden. Mehrere Regierungen und Parteien sind daran gescheitert oder haben es gar nicht erst versucht. Was die neue Bundessozialministerin von der SPD, Bärbel Baas, verspricht, konnte ich sie heute fragen, aus Termingründen bereits am Nachmittag. Guten Tag, Frau Baas.
Guten Tag.
Sie haben heute im Kabinett beschlossen, die Renten für die kommenden 6 Jahre abzusichern. Wieso opfern Sie dafür aber die Generationengerechtigkeit?
Die opfern wir damit natürlich überhaupt nicht, sondern es ist schon wichtig, den baldigen Rentnerinnen und Rentnern auch mit auf den Weg zu geben, die ja in dieses System eingezahlt haben, dass ihre Rente zumindest bis 2031 stabil bleibt bei 48%. Und das ist deshalb wichtig, weil es natürlich viele Menschen gibt, die keine andere Alterssicherung als die gesetzliche Säule haben.
Ja, aber was ist an dem, was jetzt auf dem Tisch liegt, dieser Entwurf, den das Kabinett beschlossen hat, was ist daran gerecht für die junge Generation, wenn sie heute die Rente der Älteren zahlen muss und später nach diesem Modell jedenfalls nicht annähernd selbst so eine Rente bekommen kann, oder?
Also zum einen haben natürlich auch die Jüngeren etwas davon, dass ihre Eltern nicht in Altersarmut landen. Ich will die Zahlen nochmal nennen. Man muss den durchschnittlichen Zahlbetrag bei Männern in der Rente ist heute bei 1.400 Euro rund. Bei Frauen nur bei 955 Euro. Und insofern ist es auch wichtig für die junge Generation, dass ihre Eltern am Ende nicht in der Altersarmut landen. Deshalb ist dieser Bereich wichtig. Und wir haben ja auch Elemente noch vorgesehen, die auch der jungen Generation zugutekommen. Ich erinnere an die Frühstartrente, wo wir für Kinder von 6 bis 18 Jahren jetzt ja schon ansparen wollen, damit sie hier eine private Säule aufbauen können. Und die Betriebsrente soll noch dazukommen. Eine weitere Säule, die wichtig ist, um die gesetzliche Rente zu ergänzen. Auch das wird der jungen Generation zugutekommen.
Die Vorsitzende des Sachverständigenrates zur wirtschaftlichen Entwicklung, Monika Schnitzer, die sagt, ihr Entwurf für die Rente sei nach hinten gerichtet und werde die Finanzierungsprobleme weiter verschärfen. Da ist keine Generationengerechtigkeit dabei. Hat die Volkswirtschaftsprofessorin Frau Schnitzer da falsch gerechnet?
Erstens haben wir natürlich, ich habe das gerade gesagt, nur erstmal 2 Bausteine von insgesamt 5 Bausteinen. Und 2 Bausteine habe ich gerade schon genannt, die Frühstartrente und die Betriebsrente. Das sind ja 2 weitere Säulen, die wir ergänzen. Das macht das System am Ende für die Menschen auch zukunftssicherer. Und wir haben einen Baustein, die Aktivrente, wo wir sagen, die, die länger arbeiten möchten, können das tun und wir machen das attraktiver. Auch das ist ein wichtiger Baustein. Mhm. Und Sie wissen, wir haben noch entschieden, eine Rentenkommission einzusetzen, die sich damit befasst, wie denn die gesetzliche Rente auch nachhaltig für die nächsten Generationen ab 2031 funktionieren soll. Und sie muss ja funktionieren. Und deshalb sind wir bei dem jetzigen Paket, machen wir die ersten Schritte. Aber wir müssen uns auch langfristig damit auseinandersetzen, wie das System insgesamt zu finanzieren ist.
Sie sagen es, langfristig ist bisher nicht geklärt, wie dieses System zu finanzieren ist, Frau Baas. Diese Kommission, die soll aber erst 2027 Vorschläge vorlegen. Es liegt aber doch alles auf dem Tisch, sowohl Probleme, die Herausforderungen, als auch Ideen und Vorschläge. Wieso wird nicht schneller entschieden?
Weil wir erstens das so vereinbart haben. Wir haben jetzt andere Kommissionen, die arbeiten und die Rentenkommission, wie gesagt, wir haben in dieser Koalition festgelegt, dass wir bis 31 erstmal das Rentenniveau stabilisieren. Die anderen 3 Bausteine kommen dazu. Und wir werden jetzt dann spätestens ab 27, also die Rentenkommission werden wir Anfang 26 einsetzen. Wenn sie schneller fertig ist, habe ich damit überhaupt kein Problem. Wir haben uns im Koalitionsvertrag die Zeit bis 27 genommen. Und es ist auch wichtig, weil es liegen wirklich alle Vorschläge auf dem Tisch. Nur wir müssen auch an die Menschen denken, die lange arbeiten und die irgendwann auch ihre Miete von ihrer Rente zahlen müssen. Wir müssen darüber reden, wie schaffen wir es, dass nach einem langen Arbeitsleben die Menschen zum einen gesund ihr Rentenalter erreichen und davon am Ende auch leben können.
Ja, Ihre Botschaft an die ältere Generation, die ist, glaube ich, rübergekommen, aber trotzdem noch mal der Blick auf die jüngere Generation. Die SPD hat es ja vor mehr als 20 Jahren mal erkannt und den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt, also die Rentensteigerung vom Lohn abzukoppeln und gesagt, es braucht zusätzliche private Absicherung. Wieso wird dieser klare Weg aber nun ganz verlassen?
Der wird nicht ganz verlassen, weil der Nachhaltigkeitsfaktor ist ja nicht abgeschafft worden. Er wird im Moment ausgesetzt, weil wir jetzt das Rentenniveau bei 48 stabilisieren. Und übrigens, die junge Generation hat auch etwas davon.
Aber der Nachhaltigkeitsfaktor, das klingt gut, wird ausgesetzt, aber im Moment ist er eben nicht aktiv. Er wird so nicht angewandt, so wie die SPD vor über 20 Jahren gesagt hat, dass es notwendig sei. Andere sagen ja, der hätte oder müsste jetzt sogar noch weiter ausgebaut werden.
Ja, aber nochmal, ich will das nochmal ausführen. 74% der Menschen in Ostdeutschland haben nur die gesetzliche Rentenversicherung als Vorsorge. 52% in Westdeutschland. Soll ich diesen Menschen jetzt die Botschaft sagen, wir reduzieren weiterhin das Rentenniveau und am Ende, ich habe die Durchschnittsrenten gerade gesagt, landen diese Menschen in der Altersarmut. Das heißt, auch dann muss der Staat helfen. Und deshalb ist es auch generationengerecht, dass wir schauen, dass wir die jetzt in Rente gehen, absichern. Und natürlich müssen wir daran arbeiten, weil ich finde, auch die jungen Leute, die jetzt in Arbeit gehen, die eine Ausbildung beginnen, müssen am Ende, wenn sie in dieses System einzahlen, auch die Sicherheit haben, dass sie am Ende eine lebensstandardsichernde Rente bekommen. Und das können wir ja nur schaffen, wenn wir die anderen beiden Säulen mit ausbauen, wenn wir darüber nachdenken, wer zahlt in dieses System ein. Da gibt es ja verschiedenste Vorschläge, die gerade diskutiert werden. Und ich will der Rentenkommission einfach nicht vorgreifen, sondern sie muss am Ende auch ein Ergebnis erzielen, womit wir beidem gerecht werden, den jetzigen Rentnerinnen und Rentnern, aber auch der jungen Generation.
Zum heutigen Rentenentwurf im Kabinett die Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Baas. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne.
Trotz der Sommerpause hat das Kabinett der Bundesregierung heute gleich mehrere Gesetze auf den Weg gebracht, darunter eins gegen Schwarzarbeit. Der Zoll deckt jeden Tag Schwarzarbeit in Deutschland auf, aber nur einen kleinen Teil davon. Das Ausmaß wird weitaus größer geschätzt. Mit dem neuen Gesetz soll daher mehr von der Schwarzarbeit aufgedeckt werden, durch die dem Staat und dem Steuerzahler viel Geld verloren geht. Die Kontrolleure sollen schlagkräftiger vor allem gegen schwere Wirtschafts- und organisierte Kriminalität vorgehen können. Man erwarte erhebliche Mehreinnahmen. David Zajons.
Eine Baustelle in Mönchengladbach. Etwa 30 Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sind im Einsatz, überprüfen die Papiere der Arbeiter.
Wir schauen natürlich erstmal nach den ausländerrechtlichen Bestimmungen. Dürfen die Arbeitnehmer, die wir hier antreffen, in Deutschland arbeiten? Dürfen sie sich in Deutschland aufhalten?
Außerdem kontrollieren die Zollbeamten, ob Sozialabgaben und Mindestlöhne ordnungsgemäß gezahlt werden. In der Baubranche kommt Schwarzarbeit besonders häufig vor. Deswegen gilt hier die Pflicht, Ausweispapiere mitzuführen. Einer der Arbeiter hat keine dabei.
Und bei ihm ist es jetzt so, dass er behauptet, dass er seine kompletten Ausweispapiere die letzten Tage verloren hat. Das müssen wir natürlich erstmal so hinnehmen, ist aber ein Zufall, den wir erstmal so nicht glauben und überprüfen das mit unseren Systemen erstmal, was er uns da sagt.
Solche Überprüfungen sollen für den Zoll künftig einfacher werden. In Berlin hat das Bundeskabinett ein Gesetz auf den Weg gebracht, unter anderem für besseren Datenaustausch.
Beispielsweise mit der Polizei, mit der Deutschen Rentenversicherung, auch mit den Landesfinanzbehörden. Dort können die Daten viel einfacher jetzt abgeglichen werden und auch die Befugnisse, beispielsweise mit der Telekommunikationsüberwachung auf Seiten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, werden ausgeweitet.
Außerdem müssen dann künftig auch Beschäftigte in Friseursalons und Nagelstudios ihren Ausweis bei der Arbeit mit sich führen. Das Ausmaß der Schattenwirtschaft in Deutschland entspreche mehr als einem Zehntel des Bruttoinlandsprodukts, schätzen Experten. Auch mit dem neuen Gesetz gelinge es dem Staat, nur einen Teil der Schwarzarbeit zu bekämpfen.
Der Zoll hat eine wichtige Funktion, den organisierten Teil der Schwarzarbeit aufzudecken auf Baustellen, wo auch kriminelle Organisationen tätig sind. Aber der Zoll hat wenig Möglichkeiten, die Putzfrau im Haushalt, die normalerweise in Deutschland schwarz putzt, zu kontrollieren, aufzudecken und zu bestrafen.
Wirtschaftsforscher Schneider plädiert deshalb dafür, Anreize für legale Beschäftigung zu stärken, also etwa den Zuverdienst für Bürgergeldempfänger attraktiver zu machen. Zurück in Mönchengladbach. Die Prüfung vor Ort ist abgeschlossen. Der größte Teil der Arbeit steht aber noch bevor.
Ich würde mal ganz pauschal sagen, unsere Arbeit hier bei diesem Objekt hier vor Ort vielleicht ein Drittel und zwei Drittel der Arbeit beginnt jetzt erst im Büro.
Und tatsächlich, im Nachgang stellen die Beamten mehrere Unregelmäßigkeiten fest. Unangemeldete Arbeit trotz Bürgergeldbezugs, fehlende Anmeldung zur Sozialversicherung und dreimal der Verdacht auf Scheinselbstständigkeit. Darunter auch bei dem Mann, der angeblich seinen Ausweis verloren hat.
Bei unseren Nachbarn in Polen ist der Präsident des Landes mit mehr Macht ausgestattet als bei uns in Deutschland. Und die scheint der heute vereidigte Präsident Polens, Karol Nawrocki, auch nutzen zu wollen. mehr als all seine Vorgänger. Im Wahlkampf hatte er mit Polen zuerst geworben, angelehnt an Donald Trumps America First. Und so will er nun eine national ausgerichtete Politik durchsetzen, auch gegen die aktuelle Regierung seines Landes, die aus dem europafreundlichen Lager von Donald Tusk stammt. Und so war heute in der Antrittsrede des neuen Präsidenten Nawrocki zu hören: Ja zum Swoti, nein zum Euro. Dirk Lipski.
Ein Bart in der Menge. Der frisch gekürte neue Präsident Polens gibt sich volksnah. Busseweise sind Menschen aus dem ganzen Land nach Warschau gekommen, um bei der Vereidigung von Karol Nawrocki dabei zu sein. Das gab es zu so einem Anlass noch nicht in Polen. Eine Stimmung zwischen Volksfest, Public Viewing und Patriotismus. Ich bin hier, um den Sieg der Demokratie zu feiern. Ich erwarte eine gute Zukunft, dass er Polen genauso weiterführt wie zuvor Präsident Duda. Ich bin hier, um Karol Nawrocki zu unterstützen. Sie haben so lange versucht, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in Frage zu stellen. Und man weiß ja nie, auf welche Ideen sie noch kommen, wie sie manipulieren und mit welchen Mitteln. Zustimmung erhält der neue Präsident allerdings nur von der Hälfte der polnischen Gesellschaft. Seit Jahren sind die Wahlergebnisse knapp. Auch bei der Stichwahl im Juni hatte Nawrocki gegen seinen Kontrahenten nur hauchdünn gewonnen. Die andere Hälfte der Polen lehnt ihn ab. Er hat keine Ahnung vom Regieren. Er wird für die Spaltung sorgen bzw. sie vertiefen. Ich verbinde keinen positiven Gedanken mit diesem Präsidenten. Heute Nawrockis Vereidigung im Parlament. In seiner ersten Rede als neues Staatsoberhaupt macht er das, was seine Anhänger von ihm erwarten. Er wiederholt sein Wahlprogramm und attackiert die amtierende Regierung unter Donald Tusk. Indem ich zum Präsidenten Polens gewählt wurde, haben die Menschen gesagt, so kann man nicht weiter regieren. Und Polen soll nicht so aussehen, wie es heute aussieht. Der Präsident Polens hat Macht, er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte und hat ein Vetorecht, mit dem er alle Gesetze der Regierung blockieren kann. Und Nawrocki hat angedeutet, das auch nutzen zu wollen, um so die Regierung Tusk auszubremsen. Der Regierungschef reagiert mit Durchhalteparolen. Ich denke, der Präsident wird sich schnell an die reale Situation in Polen gewöhnen. Die reale Situation ist, dass der Präsident repräsentiert und die Regierung regiert. Bereits unter Vorgänger Andrzej Duda gab es Vorwürfe, der Präsident habe durch sein Veto die Regierung behindert. Dabei hatte Duda nur 19 Gesetze nicht unterschrieben, aber 1850 dagegen schon. Das dürfte unter Nawrocki anders werden, erwarten Politikwissenschaftler. Ich denke, dass das für die Regierung eine ziemlich kalte Dusche ist. Es könnte auch dazu führen, dass dem Präsidenten vor allem Gesetze vorgelegt werden, bei denen er wohl kein Veto einlegen wird. Es droht in vielen Punkten Stillstand. Der neue Präsident wird vermutlich dafür sorgen, dass die Zeiten in Polen noch turbulenter werden.
Nach Moskau, wo es heute ein amerikanisch-russisches Treffen gab. Kreml-Chef Wladimir Putin empfing den US-Sondergesandten Steve Witkoff. Das Treffen sei hochproduktiv verlaufen, erklärte US-Präsident Donald Trump wenig später. Es seien große Fortschritte erzielt worden. Am Abend wurde langsam klar, welche das gewesen sein könnten. Die New York Times meldet, es könnte sehr bald, womöglich schon in der kommenden Woche, ein persönliches Treffen von Trump mit Putin geben. Und dazu meine Kollegin Sarah Schmidt in Washington, die wir schon sehen können und sie uns hoffentlich auch hören kann. Sarah, gibt es für diese Meldung denn schon eine offizielle Bestätigung?
Ja, ich kann euch hören, nein, hier gibt es noch keine offizielle Bestätigung. Hier schwirren gerade sehr viele Informationen rum. Deshalb bin ich hier auch last minute gerade noch mit Kollegen im Gespräch gewesen. Was wir gehört haben aus dem Weißen Haus von der Sprecherin von Donald Trump ist, dass die Russen wohl darum gebeten haben, um ein Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump. Und dass Donald Trump grundsätzlich offen sei für ein Treffen mit Putin, aber auch offen sei für ein Treffen mit Zelensky. Ob das dann eine Dreierkonstellation gibt, wie das zum Beispiel amerikanische Medien spekulieren und sich auf Quellen aus dem Weißen Haus berufen, das ist aber nicht offiziell bestätigt. Und auch wann das Treffen stattfinden soll und wo das Treffen stattfinden soll, dafür habe ich hier noch keine gesicherten Informationen. und ob das Treffen stattfinden wird, denn das ist ja auch die Frage. Das ist ja jetzt erstmal die amerikanische Perspektive. Donald Trump soll in diesen Minuten vor die Presse treten und eine Ankündigung machen. Da geht es aber um die amerikanische Wirtschaft, um Investitionen hier in den USA. Da wird es sicher auch Fragen von Journalisten später geben, aber dieses Treffen hat noch nicht angefangen. Die sind ein bisschen später dran. Donald Trump verspätet sich. Insofern ist das der Stand, den ich bisher habe.
Sarah, Donald Trump hat ja schon mehrfach ein Treffen mit Putin angekündigt. Für wie wahrscheinlich aber hältst du es, dass es dieses Mal passiert?
Ich wage da ehrlich gesagt keine Prognose zu abzugeben. Es ist natürlich so, wenn Donald Trump sagt, er ist bereit für ein Treffen mit Wladimir Putin und auch mit Zelensky, dann setzt er Wladimir Putin damit natürlich ein wenig unter Druck, dass es auch zu so einem Treffen kommt. Aber wir haben hier erlebt, dass das Treffen eben nicht zustande kommt oder damals das Gespräch zwischen Zelensky und Trump im Oval Office völlig außer Kontrolle geraten können. Insofern ist es für mich einfach schwer zu beurteilen und eine Prognose abzugeben, ob es denn dann wirklich zu diesem Treffen kommt. Donald Trump hat aber ein Interesse daran. Er hat ja eine Deadline gesetzt für kommenden Freitag, also für in zwei Tagen, dass es bis dahin eine Waffenruhe geben sollte zwischen Russland und der Ukraine. Da ist jetzt gar nicht mehr die Rede von. Insofern könnte es sein, dass er sich jetzt eher darauf konzentriert, wirklich nächste Woche ein Gespräch zu führen.
Und von welchen Reaktionen hörst du beispielsweise aus Kiew oder Moskau?
Ja, die russische Seite war ja die erste, die sich gemeldet hat, noch bevor die Amerikaner etwas zu dem Gespräch gesagt haben zwischen Witkow und Putin. Und da hieß es seien sehr konstruktive Gespräche gewesen. Aus der Ukraine hat Volodymyr Zelensky verkündet, dass er erstmal das Gefühl hätte, dass es schon in Richtung Waffenruhe geben könnte. Das habe er aus dem Gespräch mitgenommen, das er mit Trump geführt hat und europäischen Staats- und Regierungschefs. Aber er warnt eben auch trotzdem, man dürfe sich nicht von Russland täuschen lassen.
Danke dir für diesen aktuellen Stand. Und Sarah, falls Donald Trump sich gleich zu diesem Thema noch äußern wird, schalten wir natürlich nochmal zu dir. Soweit also der Stand aus Washington. Von dort kamen heute noch weitere Ansagen an Indien mit einer Verdoppelung der Zölle auf 50%. Damit hatte Donald Trump schon länger gedroht, auch gegen weitere Länder, die mit Russland Geschäfte machen. Ungeachtet der nun möglichen Annäherung der USA mit Russland hat er diese Drohung gegen Indien heute umgesetzt. Ein Tag, an dem auch in Brasiliens größtem Hafen nicht gefeiert werden dürfte. Ab heute gelten 50% zusätzliche Zölle für den Export in die USA, die für die Wirtschaft in Brasilien ein Desaster werden könnten. Xenia Böttcher.
Es hätte ein so gutes Jahr werden können. Das hier waren die letzten Kaffeebohnen auf dem Hof von João Machado. 6.000 Kilo Kaffee hatte er an die USA verkauft. Doch wegen der neuen Zölle steht jetzt alles auf Stopp. Es ist ein großer Schmerz für uns Brasilianer, nicht nur für die Kaffeebauern, für alle betroffenen Exporteure. Ein riesiger Rückschlag. Wir müssen von vorne anfangen. Im Vale do Café hat Brasiliens Geschichte als größter Kaffeeexporteur der Welt begonnen. Die USA der Hauptabnehmer. Jetzt 50% Importzölle durch US-Präsident Trump. Was wird aus Nachbarn, Mitarbeitern, Zulieferern? Es scheint, als ob er mit dem Gedanken aufwacht, wem kann ich heute schaden? Vor einem Monat kündigt Trump überraschend hohe Strafzölle gegen Brasilien an, verbunden mit der Forderung, unverzüglich die Strafverfolgung gegen Ex-Präsident Bolsonaro einzustellen, die er eine Hexenjagd nennt. Der muss sich wegen mutmaßlichem Putschversuch vor dem Verfassungsgericht verantworten. Selbst der Richter wird mit scharfen US-Sanktionen belegt. Wie Trump hat Bolsonaro seine Wahlniederlage nie anerkannt. Aufgestachelte Anhänger verwüsten im Januar 2023 das Regierungsviertel in Brasilia. Im polarisierten Brasilien befürwortet die politische Rechte die Strafzölle aus Washington. Landesweit kommt es zu Demonstrationen pro Bolsonaro, pro Trump. Danke, Amerika, dass du uns hilfst. Tags darauf wird Bolsonaro vom Verfassungsrichter in Hausarrest versetzt, weil er gegen Auflagen verstoßen habe. 57% der Brasilianer lehnen Trumps Versuch der politischen Einmischung ab. Präsident Lula betont die Souveränität des Landes. Ich rufe ihn nicht an, er will nicht sprechen. João Machado erwartet jetzt einen Verlust von 150.000 Euro. Ein kleiner Trost, dass Experten für ganz Brasilien nur mit einem Verlust von 0,2% des Bruttoinlandsproduktes rechnen. Die Gesamtwirtschaft hängt nicht an Kaffee, Obst und Fleisch. Auch sei der US-Markt nicht alternativlos. Ein Keim der Hoffnung. Unser großes Glück ist China, denke ich. China ist vielleicht die große Hoffnung für unsere Zukunft. Das Beste wäre eine Verhandlungslösung, sagt Machado, als er zum Akkordeon greift. Ohnmächtig sei ein Kleinbauer gegen die US-Politik, aber in Trauer will er nicht versinken.
So, und es ist heute noch mehr passiert. Der Nachrichtenüberblick jetzt mit dir, Julia Niharika.
Genau, das Bundeskabinett hat heute auch zwei Gesetzentwürfe beschlossen, mit denen der Pflegeberuf attraktiver gemacht werden soll. Ziel sind weniger Bürokratie, eine bundeseinheitliche Ausbildung und mehr Befugnisse für Pflegekräfte. Diese sollen künftig neben Ärztinnen und Ärzten mehr Leistungen eigenverantwortlich erbringen dürfen, etwa beim Versorgen von Wunden, Diabetes und Demenz. Fachverbände reagierten überwiegend positiv auf die Vorhaben, mit denen sich nun der Bundestag befassen muss. Ebenfalls auf den Weg gebracht vom Kabinett wurde eine Entlastung der Gaskunden. Vorgesehen ist, Verbraucher und Unternehmen von der Gasspeicherumlage zu befreien. Laut Wirtschaftsministerin Reiche sollen die rund 3,4 Milliarden Euro künftig aus dem Klima- und Transformationsfonds des Bundes gezahlt werden. Kritik kommt von den Grünen, weil somit fossile Energien aus dem Staatshaushalt gefördert wurden. Die Umlage war während der Gaskrise vor 3 Jahren eingeführt worden, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Der Sportreporter und Moderator Uli Potofsky ist tot. Er starb im Alter von 73 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit. Begonnen hatte Potofsky seine Karriere in den 1970er Jahren beim WDR. Mitte der 80er wechselte er zu RTL, wo er bis 1992 die Bundesliga-Sendung Anpfiff moderierte. An der Baustelle der abgerissenen Carola-Brücke in Dresden ist erneut eine Bombe aus dem Weltkrieg entschärft worden. Die mittlerweile dritte innerhalb weniger Monate. Für die aufwendige Aktion mussten zuvor 17.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Auch Ministerien, die sächsische Staatskanzlei und Teile der Innenstadt waren von der Evakuierung betroffen. Am Nachmittag gab die Polizei Entwarnung, der Blindgänger wurde entschärft und die Menschen konnten zurück nach Hause.
Man braucht schon etwas von einem Artisten. Wer Gerüstbauer werden will, sucht sich einen Job aus, bei dem man immer auf der Höhe ist. Zuletzt begannen jedes Jahr fast 1000 angehende Gerüstbauer ihre Ausbildung. Der Bedarf ist trotz gestiegener Baupreise riesengroß. 3 Jahre dauert die Berufsausbildung, die für viele gerade begonnen hat. Marie-Christine Landes war mittendrin im Harz und hat in Sachsen-Anhalt im Blankenburger Ortsteil Kattenstedt Gerüstbau-Azubis bei ihren ersten Schritten begleitet.
2 beste Freunde, 1 Ausbildung. Es ist ihr erster Arbeitstag als angehende Gerüstbauer.
Allein schon das Gefühl, so, dass man halt mit seinem Kumpel so zusammen hier ist, ist schon was anderes. So, man fühlt sich irgendwie...
Und so hatte der Morgen begonnen. Ein erster Test am Werkzeugkasten.
Die Akkubohrmaschine?
Ja.
Da müssen wir kontrollieren. Ist der Akku?
Halb voll.
Test bestanden. Maurice und Felix kennen sich seit der Grundschule. Jetzt liegen 3 Jahre Ausbildung vor ihnen. Und die geht bei Gerüstbau FIS im Harz heute um 6.30 Uhr los.
Eigentlich gar nicht müde. Ich muss also nur erstmal so einen Tag starten. Sag ich mal. Es ist natürlich was Neues, würde ich mal sagen, aber ich denke mal, wenn man das ein paar Wochen macht, dann gewöhnt man sich da schon dran. Also es ist auf jeden Fall kein Problem.
Abfahrt vom Ausbildungsbetrieb in Elbingerode nach Kattenstedt, knapp 20 Minuten entfernt. Ein Einfamilienhaus soll eingerüstet werden.
So, Jungs.
Kolonnenführer Andreas Korschitzki leitet das Team.
Das ist der hintere Giebel. Damit würde ich anfangen, ja, und würde mich dann jetzt hier am Eingangsbereich bzw. zur Garage vorbauen. Ja.
Der Plan steht, jetzt wird abgeladen. Die ersten Monate heißt es für die 16- und 17-jährigen Azubis, zuarbeiten.
Also ich kann noch nicht richtig arbeiten, das nervt ein bisschen.
Worauf hättest du mehr Lust?
Na, aufs Zusammenbauen.
100 verschiedene Bauteile müssen sie kennenlernen und noch einiges mehr.
Von der körperlichen Belastbarkeit her über Grenzen hinausgehen können, ein bisschen Mathe. Naja, und plötzlich da auch so eine bestimmte Grundgenauigkeit. Ja. Das ist ja nicht so wie vor 15 Jahren, wo man sagt, hier drei Mann, 10 Jahre Knasterfahrung, Attacke, jetzt irgendwas hinbauen.
Schwindelfrei sein ist auch von Vorteil. Kurz nach 9 Uhr, Frühstückspause.
Und wie schlagen sich die zwei?
Erster Tag. Sie sind noch da und das ist gut.
Mehr als 320 Ausbildungsberufe gibt es in Deutschland. Gerüstbau zählt nicht zu den beliebtesten. Auch sie hatten erst andere Pläne.
Ich wollte eigentlich immer Lackierer machen. Aber das hat mir dann nicht mehr so gefallen. Und dann, ja, ich hatte erfahren, dass hier mein Vermieter die Firma hat. Dann habe ich ja mal ein Praktikum gemacht. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Weil ich bei meiner anderen Bewerbung leider der letzte Bewerber war. Deswegen hat es nicht geklappt. Und dann dachte ich mir, wenn Felix hier seine Ausbildung macht, mache ich da mal ein Praktikum. Wenn mir das gefällt, kann ich das mit Felix zusammen machen und dann hat es gepasst, ja.
1.050 Euro verdienen sie im ersten Lehrjahr. Andreas Koschitzki ist seit 20 Jahren dabei, hat während dieser Zeit viele Veränderungen erlebt.
Bei uns war wirklich ein sehr rauer Ton. Ja. Ich sag mal, wir haben angefangen mit Mädchennamen. Ja. Mussten uns die Männernamen mehr verdienen, so übertrieben gesehen. Ja. Nein, also man geht jetzt schon doch wirklich sachlicher um. Ja. Auch untereinander unter den Kollegen.
Weiter geht's. Die Chefin schaut vorbei. Diana Fiss führt die Gerüstbaufirma in zweiter Generation. Gleich zwei Azubis soll wie ein Sechser im Lotto.
Es gibt ganz, ganz wenige, die überhaupt noch ins Handwerk gehen, geschweige denn auch Gerüstbau. Leider eigentlich, weil es ist ein schöner Beruf. Man ist an der frischen Luft, man betätigt sich körperlich. Spart Fitnessstudio, sage ich mal.
Auch die Aufstiegsmöglichkeiten seien gut, vom Monteur über Kolonnenführer bis hin zum Meister. Aber dafür müssen Felix und Maurice durchhalten.
Das ist eigentlich ganz lustig mit ihm.
Was genau?
Das ist einfach cool halt.
Zusammen geht das vielleicht besser als allein.
Und wir lassen uns auch heute wieder ausbilden von Carsten Schwanke in Wetter- und Klimafragen. Carsten, was können wir heute von dir lernen?
Vor allem ein Punkt, nämlich die Kehrseite der hochsommerlichen Hitzewellen auf der Nordhalbkugel. Die Kehrseite besteht nämlich oft aus Waldbränden. Seit gestern Abend brennt es im Süden Frankreichs. Und wer heute Morgen in Deutschland zum Himmel geschaut hat, vor allem im Westen und auch in der Mitte, der konnte ganz oft einen ziemlich milchig trüben Himmelsblick sehen. So wie hier diese Webcam zeigt, heute Morgen 9 Uhr vom Feldberg im Taunus aufgenommen. Was ist das? Das sind nicht die Waldbrände aus Frankreich, das sind Ascheteilchen, und zwar von Waldbränden aus Kanada. Das können wir uns gleich mal anschauen auf einer Animation, wie wir sehen, wie die Rauchfahnen von Kanada einmal quer über den Atlantik gezogen sind seit Montag. Das sind die letzten 3 Tage. Und diese Rauchfahnen, das sehen wir jetzt gleich, wenn ich mich hier umdrehe, die haben heute Morgen Deutschland erreicht und haben den Himmel eingetrübt. Jetzt zeige ich als nächstes die Satellitenbilder heute Morgen zum Sonnenaufgang. Und wenn wir jetzt hier Man muss genau hinschauen, aber hier sieht man jetzt diese leicht milchigen Rauchfahnen, die es heute Morgen bei Deutschland gab, von den kanadischen Waldbränden. Dort gab es in diesem Jahr schon sehr viele, über 6 Millionen Hektar Waldfläche sind in diesem Jahr schon verbrannt. Und das konnte man eben heute auch am Himmel über Deutschland sehen. Jetzt springen wir zur Meteorologie und lassen diesen Film weiterlaufen und dann sehen wir, abgesehen von der leicht milchigen Eintrübung des Himmels, es gab heute vor allem in der Mitte und im Süden viel Sonnenschein. Im Norden dickere Wolken, aus denen auch immer wieder etwas Regen herausfiel. Heute Nachmittag, heute Abend und auch ganz aktuell. Und so geht es dann auch in der Nacht weiter. Wenn wir jetzt den Wettervorschaufilm sehen, ab und zu vor allem ganz im Norden immer noch ein paar Regentropfen dabei. Nach Süden hin bleibt die Nacht sternklar oder leicht bewölkt. Und morgen entsprechend viel Sonnenschein. Im Verlauf des Tages ziehen aber vor allem über die Nordhälfte immer wieder mal ein paar Wolkenfelder an der Grenze zu Dänemark, sind ein paar Tropfen möglich. Heute Nacht 6 bis 13 Grad, tagsüber ganz im Norden noch keine sommerlichen 25 Grad, 21 bis 24, ansonsten 26 bis 30 Grad für die meisten Menschen in Deutschland. Die kurz noch die weiteren Aussichten, viel Sonnenschein am Freitag, im Norden bewölkt, am Samstag geht es warm weiter mit Temperaturen bis zu örtlich 35 Grad bei uns.
Es wird warm. Danke dir, Carsten, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier geht's weiter mit der Reportage Watching You, die Welt von Palantir.
Tja, Palantir, ein Unternehmen, das einerseits die Polizei bei der Kriminalitätsbekämpfung unterstützen kann, andererseits für die Sammlung von sensiblen Daten kritisiert wird.
Wir informieren Sie morgen Abend gerne wieder in den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit einem neuen Deutschland-Trend. Bis dahin haben Sie eine gute Nacht. Tschüss.
Tschüss.